ARD.
Von Klimazertifikaten habt ihr sicher alle schon gehört. Die Idee ist ganz simpel. Ein Staat oder ein Unternehmen finanziert irgendwo auf der Welt Klimaschutzprojekte. Der Vorteil, selbst wenn der Staat oder das Unternehmen nicht so schnell vorankommt mit der Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft, kann die CO2-Bilanz verbessert werden. Schließlich wird der eigene CO2-Ausstoß kompensiert, nur eben im Ausland. Alles belegt durch Zertifikate. Und weil das so logisch klingt, will das auch die Europäische Union machen. Ab 2036 dürfen voraussichtlich bis zu 5 Prozentpunkte der europäischen CO2-Einsparungen durch ausländische Klimazertifikate erreicht werden. Wir fragen uns, ob das wirklich so eine gute Idee ist und schauen auf Klimazertifikate, die es schon gibt. Dafür nehmen wir euch mit nach Brasilien. Dort finanzieren Stahlkonzerne riesige Eukalyptusplantagen und lassen sich die Aufforstung zertifizieren. Einen großen Haken hat das allerdings. Investigative Recherchen haben aufgedeckt, es gibt zahlreiche Missstände. Das ist Dona Eva, eine Bewohnerin der kleinen brasilianischen Ortschaft Pindaíba. Und sie sagt, dass die Vertreter von Stahlkonzernen plötzlich in dem Ort aufgetaucht seien und den Bewohnern mitgeteilt hätten, dass sie umsiedeln müssten, dass sie kein Recht hätten, dort zu wohnen. Die Stahlkonzerne wollten sich das Land der Bewohner unter den Nagel reißen, damit dort Eukalyptus angebaut werden könne. Außerdem stellt sie klar, dass die Bewohner das nicht zulassen würden, schließlich seien sie dort zu Hause. Damit habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch jetzt erwartet. In dieser Podcast-Folge berichten wir euch von Vertreibung, Gewalt und Mordfällen und von massiven Umweltschäden. Können Klimazertifikate wirklich das Klima retten? Und wenn ja, was braucht es, damit es besser läuft als im konkreten Fall in Brasilien? Spannende Fragen, die wir euch jetzt beantworten wollen.
Das ARD Klima-Update.
Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Markus Schödel. Jeden zweiten Mittwoch bekommt ihr von uns Klimarecherchen der ARD. Immer mit dem Blick nach vorn, vom Problem zur Perspektive. Den Podcast könnt ihr hören in der ARD Audiothek. Das Beste wäre natürlich, ihr abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine einzige Folge. Heute sprechen wir also über Klimazertifikate. Und dafür habe ich Daniel Harrich an meine Seite geholt. Er ist Regisseur und investigativer Journalist. Und er hat einen Spielfilm für die ARD gedreht, der Verschollen heißt. Und dazu eine gleichnamige Dokumentation. Beide Projekte beschäftigen sich mit Nachhaltigkeitsprojekten in Brasilien. Hallo Daniel.
Hallo Markus.
Du hast in deiner Karriere schon viele heiße Eisen angefasst und aufgedeckt. Wasserknappheit, der Kampf um Rohstoffe, um nur mal zwei zu nennen. Wie bist du jetzt ausgerechnet auf den brasilianischen Wald gekommen?
Du hast es in der Anmoderation ja schon angetextet. Es geht ja wirklich darum, wir wollen verstehen oder wir wollten verstehen, was diese sogenannten Klimaaufforstungen, also Aufforstung von künstlichen Waldgebieten zum Ausgleich von CO2-Emissionen in der westlichen Hemisphäre bedeutet. Und wir sind dafür eben in diese Regionen gefahren. Brasilien geht ja auch noch um andere Länder, aber Brasilien ist da tatsächlich der größte Player und haben uns das vor Ort angeschaut. Und was wir gesehen haben, hat uns, gelinde gesagt, stutzig gemacht. Also so weit gebracht, dass wir als Investigativjournalisten einfach mehr wissen wollten.
Lass uns mal von vorn beginnen und erstmal erklären, wie diese Nachhaltigkeitsprojekte in Brasilien funktionieren. Dazu würde ich vorschlagen, machen wir ein kleines Gedankenspiel. Nehmen wir an, ich bin jetzt der Chef von einem großen internationalen Stahlkonzern. Warum sollte ich in Brasilien Wald aufforsten lassen? Also ganz konkret, was habe ich davon? Was hat mein Konzern davon?
Wenn ich der Chef eines großen Stahlkonzerns oder auch eines großen internationalen Tech-Konzerns wäre, würde ich mir überlegen, naja, wir wollen ja weiter Umsatz machen, wir wollen ja weiter auch den Investoren an den Börsen zeigen, dass wir nicht für Nachhaltigkeit irgendwie unsere Renditen senken. Deswegen schaue ich mal, wie kann ich die Emissionen, die mein Unternehmen verursacht, ausgleichen? Und da gibt es eben jetzt die Möglichkeit, durch die Anpflanzung von Waldflächen, also so gesehen, wir pflanzen Bäume und gleichen damit unsere schädlichen Emissionen aus, ein sehr gutes, sehr relativ einfach verständliches und auch gut klingendes, nach außen hin gut klingendes, gut zu vermarktendes System, das eben als eine Art Lösung dargeboten wird.
Also das läuft wirklich so einfach ab in der Praxis, ja? Ich als Unternehmer lasse in Brasilien einen Wald anpflanzen, dann gehe ich zu einer Organisation und die gibt mir dann so ein Gütesiegel.
Also ich als Unternehmer kann jetzt sagen, ich nehme einen Zertifizierer. Dieser Zertifizierer schreibt mir einen Bericht, der geht dann vor Ort für so und so viel Zeit oder eben auch weniger, schaut sich das da an und gibt mir dann ein Zertifikat, auf dem steht, hier super Arbeit, toll gemacht und Probleme erkannt oder keine Probleme erkannt, Nachbesserungsbedarf oder keinen Nachbesserungsbedarf. Und ich kann dann so gesehen gegenüber meinen Stakeholdern als Unternehmer auch wiederum sagen, schaut mal, hier, wir haben sogar dieses Siegel, dieses Label bekommen. Also alles gut, alles in Ordnung, was wir da tun, ist ganz toll.
Was man unbedingt nochmal festhalten muss, wir reden ja heute über einen nicht regulierten Markt. Also mit dem europäischen Emissionshandel zum Beispiel haben diese brasilianischen Projekte nichts zu tun. Das heißt, wie du schon...
Noch nichts zu tun.
Genau, das heißt, wir müssen im Prinzip den Beteiligten erstmal so vertrauen, dass die eben alles richtig machen, weil vom Staat wird es eben nicht kontrolliert.
Genau.
Jetzt haben wir geklärt, wie das System funktioniert. Worauf wir noch schauen müssen, ist das Land Brasilien bzw. die Landschaft. Auch wenn das vielen von euch klar ist, in Brasilien gibt es Wald und zwar natürlichen Wald. Wir haben den berühmten Amazonas-Regenwald, wir haben aber auch den sogenannten Cerrado im Landesinneren. Und in diesem Podcast spielt dieser Cerrado jetzt eine sehr große Rolle. Deshalb, wie sieht dieser Cerrado aus, Daniel, und was macht ihn so besonders?
Der Cerrado gilt einerseits als Steppenlandschaft, ich glaube die größte Steppenlandschaft der Welt. Wenn man aber dort vor Ort ist, sieht man natürlich, es gibt die Steppenregionen, der Cerrado ist aber so groß, dass es auch richtig urwaldähnlich, also oder dschungelähnliche Regionen des Cerrados gibt. Also hochgewachsene Bäume, Quellgebiete, Wasserfälle. Ein Großteil der brasilianischen Wasserversorgung hängt am Cerrado. Der Cerrado ist eine der größten Quellregionen Lateinamerikas. Drei der wichtigsten Grundwasserspeicher der Welt liegen unter diesem Cerrado-Gebiet und es ist ein sehr empfindliches Biom.
Ihr habt ja gesehen, wie der ursprüngliche Cerrado-Wald abgeholzt wird, um eben Platz zu machen für diese riesigen Eukalyptusplantagen. Ihr habt gesehen, wie an einem einzigen Tag Flächen vernichtet werden, die so groß sind wie 1600 Fußballfelder. Das kann man sich kaum vorstellen. Der natürliche Wald ist dann weg und wird ersetzt durch Monokulturen. Warum setzen die Stahlkonzerne jetzt ausgerechnet auf Eukalyptus? Warum nicht auf irgendeine andere Baumart?
Man muss da einfach nochmal zurückgehen. Viele dieser Eukalyptusplantagen gibt es schon seit Jahrzehnten. Teilweise 30, 40, 50 Jahre lang wurde in Brasilien aus Knappheit von Öl, Gas und Steinkohle Eukalyptus auch schon traditionell genutzt von großen Stahlkonzernen beispielsweise, um Holzkohle für Stahlproduktion herzustellen, um Papier zu produzieren aus Eukalyptusplantagen. Brasilien ist einer der größten Papierproduzenten der Welt und auch für Bauholz, Spanplatten und so weiter wird Eukalyptus angepflanzt traditionell. Neu ist, und das ist über die letzten 5 bis 10 Jahre eben entstanden, dass plötzlich dieser Eukalyptus, diese Plantagen als klimafreundlich gelten, als CO2-Speicher. Und das hat wiederum eigentlich, ich sag jetzt mal, einem Oldschool-System, das eigentlich schon total auf dem abnehmenden Ast war, also der Höhepunkt der Eukalyptus-Plantagen war schon längst vorbei, das ist 20 Jahre her, waren auf dem absteigenden Ast und plötzlich kommt diese Entscheidung vor circa 10 Jahren, go, Eukalyptus, super grün, nachhaltig CO2-Speicher. Und dann sieht man einen explosionsartigen Anstieg an diesen Eukalyptusplantagen. Das heißt wieder voll auf Expansion mit Förderung eben von beispielsweise der Weltbank. Und das hat eben diese Landkonflikte wiederum befeuert. Das heißt, ein System, das es schon gab, wird plötzlich als Teil und Lösung der Klimakrise definiert und explodiert in Größe, ja, aktuell nach wie vor. Das ist jetzt tatsächlich ein Goldrausch.
Der Cerrado ist nicht nur Wald, er ist auch Heimat für viele Brasilianer. Wie viele Menschen leben ungefähr im Cerrado? Gibt es da Zahlen?
Jetzt aktuell betroffen von diesen Landkonflikten sind ja vor allem die traditionellen Gemeinden. Und da spricht man von rund 1 Million Menschen, die da in Brasilien gerade so gesehen ihre Heimat im Konflikt sehen und eben Angst um ihre Heimat haben müssen.
Wenn man jetzt sich anschaut, wie die leben in diesen kleinen traditionellen Gemeinden, die sind ja Selbstversorger.
Ja, die leben in einer wunderschönen Umgebung. Die haben eigene Quellen mit sauberem Wasser, das man aus der Quelle trinken kann. Die haben Wasserleitungen, die haben Strom, die haben Natur und Felder, die bewirtschaften es. Also ich habe in meinem Leben noch nicht so gute Salate, Tomaten, Gurken, Karotten gegessen wie da in Pindaíba, die letztendlich rausgehen in den Garten, das dort aus dem Boden von den Bäumen, aus den Sträuchern holen und dann eben zubereiten und servieren. Am Ende, nach den ersten Tagen dort vor Ort, kann ich mich an ein Gespräch mit meiner Frau, wir drehen ja zusammen, Lea und ich, erinnern, als wir in dieses kleine, einfache Hotel zurückgekommen sind. Und eigentlich haben wir gesagt, naja, die leben ja eigentlich das Leben, was wir uns wünschen. Die haben nicht diesen wahnsinnigen Druck von außen, die haben saubere Luft, die haben sauberes Wasser, die haben ihr Essen direkt aus dem Garten, die Kinder gehen zur Schule. Das ist eigentlich ziemlich paradiesisch.
Und jetzt kommen die Vertreter der Stahlkonzerne und wollen das Land haben, in dem dieses, sage ich mal, paradiesische Leben stattfindet. Das hier ist André Alves da Sousa. Er ist Anwalt und er berichtet von einem massiven Druck, der auf diese traditionellen Gemeinden ausgeübt werde. Für die Aufforstung raubten die Plantagenbetreiber den Menschen das Land. Und wenn sich die Menschen aus den Gemeinden wehrten, werde es für sie gefährlich, sagt der Anwalt. Daniel, wie muss man sich das vorstellen? Wie wird auf die Menschen Druck ausgeübt? Wie gehen die Stahlkonzerne bzw. deren Tochterunternehmen vor? Was konntet ihr da beobachten?
Da gibt es verschiedenste Vorgehensweisen. Das ist einerseits das klassische Landgrabbing. Das heißt, da kommt jetzt ein Plantagenbetreiber oder eben sein Subunternehmer zu einer Gemeinde, die eben dort Land besitzt und steckt einfach einen Stacheldrahtzaun um dieses Gelände und sagt, das gehört jetzt mir. Da kommt dann möglicherweise die Gemeinde und regt sich drüber auf und dann zaubert dieser Aufforster plötzlich Dokumente aus dem Hut. Deswegen nennt man sie dort landläufig die Grillen. Interessant ist dabei, also es geht da um Dokumente, die eben einen Landbesitz belegen oder belegen sollen. Und Grillen nennt man diese Menschen vor allem deswegen, weil sie diese Art von Landzertifikaten, von Urkunden, von Besitzurkunden fälschen, also neu erstellen, dann in Holzboxen legen und mit Grillen vergraben, also verbuddeln, die dann wiederum mit ihrem Kot und dem Rumknabbern am Papier eine Art Aging-Prozess, wie wir es jetzt für einen Spielfilm machen würden tatsächlich, in Gang setzt, die diese Papiere uralt aussehen lassen. Und dann kommt eben, nachdem eben der Besitz erstmal abgesteckt wurde und der Konflikt entstanden ist, gehen diese Grillen, also diese angeblichen Landbesitzer zum örtlichen Gericht oder zur Stadtverwaltung und sagen, hier, ich habe auf dem Dachboden im Haus meines Urgroßvaters diese Urkunde gefunden, die besagt, mir gehört dieses Land. Dann kommt wiederum ein Zertifizierer, also ein Gutachter, ein Experte, der sagt, das ist echt, ob gekauft oder nicht, sei dahingestellt. Und somit wird eben der Besitz oder der Anspruch dieser Gemeinde, die ja wiederum meistens überhaupt keine Papiere haben, die da zwar seit Jahrhunderten leben, aber überhaupt keine Ansprüche auf das Land haben, in Frage gestellt. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass dann oftmals Angebote kommen von ich biete euch Geld oder eine, so gesehen, ihr kriegt eine Wohnung in der Stadt, ich zahle euch ein bisschen Geld, ihr kriegt dann einen Job bei mir auf dem Plantagenunternehmen oder in der Stadt, in einem Supermarkt oder so und dann geht's euch viel besser. Das ist eine Falle, muss man dazu sagen, weil diese Menschen natürlich in diesem System überhaupt nicht leben können. Die enden dann in Favelas. Und das Dritte, und das haben wir auch erlebt, ist die massive Gewalt, um die Menschen letztendlich in Angst und Schrecken zu versetzen, bis sie dann irgendwann aus Verzweiflung ihr Land verlassen.
Du hast es schon gesagt, die Vertreter der Stahlkonzerne sind nicht zimperlich, um es mal milde auszudrücken. Jemand, der diese Vorgänge schon seit Jahren untersucht, ist Clemens Laschewski, ein Geografieprofessor aus Heidelberg, der aber jetzt an der brasilianischen Universität Minas Gerais arbeitet. Und was der sagt, das lässt einem schon wirklich den Atem stocken.
Auf den Farmen verschwinden Leute spurlos. Man findet immer wieder einen Körper irgendwo. Menschen werden überfahren. Ne? Man weiß nicht genau, ob es ein Unfall war oder ob es beabsichtigt war. Und diese Dinge, die belasten einen schon sehr, sehr, sehr stark.
Also der Professor deutet hier an, dass offensichtlich Morde passieren. Also es geht offensichtlich nicht nur um Drohungen und Gewalt, sondern auch um Morde. Von welchen Fällen hast du vor Ort gehört und ist das wirklich bewiesen, dass es Morde waren?
Ja, also die Gewalt ist erschreckend, die Einschüchterung und letztendlich auch physische Gewalt ist etwas, was ich so in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Dazu gesagt, während der Dreharbeiten für den Spielfilm ist uns Herr Nivaldo auf die Schliche gekommen.
Also der Chef einer Plantagenfirma.
Und wir wurden massiv verfolgt. Wir hatten einen Auftragsmörder auf uns angesetzt. Ich habe Tonaufnahmen, wie über, so gesehen, darüber gesprochen wird, wie man uns ermorden und unsere Körper entsorgen wird, die heimlich gemacht wurden aus diesen Kreisen. Das ist erschreckend. Dabei spielen, muss man auch dazu sagen, oftmals die sogenannten Sicherheitsfirmen, also Firmen, die durch die Plantagenbetreiber beauftragt werden, um für Sicherheit auf den Flächen, die da betrieben werden, zu sorgen, eine große Rolle. Oftmals in mehreren Fällen, die wir dokumentiert haben, wo es eben auch bis hin zu Mordfällen dokumentiert und bewiesenen Mordfällen mit Strafprozessen etc. gekommen sind. Oftmals spielen diese Sicherheitsfirmen, die landläufig auch Milizen, bewaffnete Milizen genannt werden, oder deren Mitarbeitende eine ganz maßgebliche Rolle. Wir haben auch selber, als wir auf diesen Plantagen gedreht haben, die Erfahrung gemacht, dass innerhalb von wenigen Minuten meistens sofort diese Sicherheitsunternehmen angerückt sind.
Das hat man auch in der Dokumentation gesehen. Auf einmal kamen Pickup-Fahrzeuge angefahren. Aus der Luft hat euch eine Drohne beobachtet. Wer saß da in den Pickups und was wollten die? Beschreibe mal, was da passiert ist.
Sobald man dort auftaucht, kommen automatisch diese Sicherheitsfirmen. Die arbeiten höchst professionell, die haben teilweise Drohnen im Einsatz, die haben Hochsitze weit über die Wipfel der Plantagen hinausblickend, die eben von dort aus überwachen, dass da eben auch niemand auf die Plantagen kommt.
Also das Vorgehen der Konzerne produziert auf jeden Fall viele Konflikte und Leid bei den Menschen. Dann lass uns jetzt mal auf die Folgen für die Umwelt schauen. Wir haben es schon gesagt, in Brasilien findet eine gigantische Veränderung der Landschaft statt. Und du hast ein Forscherteam gefunden, das genau untersucht hat, was das bedeutet. Forscherinnen und Forscher von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf haben geschaut, was ist besser für die Artenvielfalt und für das Klima. Der ursprüngliche Cerrado oder die neuen Eukalyptusplantagen. Und was dabei herausgekommen ist, hat dir Landwirtschaftsexperte Professor Dietrich Dahr gesagt, der zu diesem Forscherteam gehört.
Die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig. Wir sehen, dass in der Kraut- und Strauchschicht in den Eukalyptusplantagen ungefähr 30 bis 40 Arten zu finden sind. Im Cerrado dreimal so viel, also über 100 verschiedene Arten, die wir da identifiziert haben. Und das ist ein ganz klares Bild. Das hat so ein bisschen den subjektiven Eindruck, den wir da in den Flächen auch hatten, jetzt nochmal mit quantitativen Daten untermauert.
Also die Daten werden auch dich nicht überrascht haben. Du warst mit in den Eukalyptusplantagen unterwegs, wie du gesagt hast. Schon dort hattest du ein seltsames Gefühl, dass alles ein bisschen tot ist. Woher kam dieses Gefühl?
Eine der erinnerlichsten Momente war bei den Untersuchungen auf einer der Eukalyptusplantagen. Plötzlich halten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inne und Frau Dr. Meinhold sagt, hör mal, du hörst gerade gar nichts. Das ist ein stiller Wald, das ist ein Silent Forest. Und wir stehen da, die Kamera läuft und in dem Moment weiß man auch als Filmschaffender, wow, das war gerade ein ganz wichtiger Moment für den Film. Und man hört dann eben auch und du hörst gar nichts. Also vor allem im Vergleich zum Cerrado, aus dem wir gerade kommen, wo wirklich ein Konzert an Zirpen und Pfeifen um einen rum stattfindet. Da erinnere ich mich immer an den Vater von Sebastian Betzler, also einer der bekanntesten Schauspieler in Deutschland. Der war Ornithologe, also Vogelforscher, und der Sebastian hat eben immer erzählt, dass als Kind der Vater ihm immer gesagt hat, ja, wenn man keine Vogelstimmen hört, dann bedeutet das, die Natur ist tot. Und das hat mich in dem Moment einfach gepackt, das war Wahnsinn. Was man auch sagen muss, ist, während der Dreharbeiten für den Spielfilm waren wir eben auf großen Plantagen unterwegs. Das waren so gesehen Plantagenflächen, die für einen großen brasilianischen Stahlkonzern betrieben werden. Und am Ende des Tages oder wenn man eben da ein paar Stunden unterwegs war, hat man auch gespürt, dass man kurzatmig war, dass man einem schlecht war. Und das haben wir eben auch im Rahmen dieser Bodenuntersuchung wurde auch klar, dass tatsächlich auf vielen dieser Plantagen massiv Pestizide im Einsatz sind. Soweit wir das eben sagen können, scheint er eben ganz massiv Glyphosat beispielsweise und auch andere Pestizide im Einsatz zu sein. Und das ist auch die Erklärung, warum es uns nach den Dreharbeiten dort auf diesen Plantagen nicht gut ging, weil wir letztendlich über große Glyphosat-Äcker gestapft sind. Das ist schon atemberaubend, also sprichwörtlich atemberaubend.
Also für die Artenvielfalt und für die Umwelt ist das wissenschaftliche Ergebnis eindeutig. Wie sieht das jetzt mit der Klimabilanz aus? Diese Landschaftsveränderungen passieren ja im Namen des Klimaschutzes. Was haben die Forscherinnen und Forscher daraus gefunden? Was ist besser für das Klima, der Cerrado oder die Eukalyptusbäume?
Die Aussagen der Ergebnisse sind sehr eindeutig. Die Umwelt- und Klimaleistungen des ursprünglichen Cerrados und auch der semipastoralen Systeme, also der Kleinbauernsysteme, sind weit über denen der Monokulturplantagen im Snapshot, also im Kurzzeitbild. Und vermutlich, und das werden jetzt eben die Langzeituntersuchungen auch zeigen, da wird das Ganze noch mal viel extrem eindeutiger sein. Und wir sind ja jetzt schon im vielfachen Bereich.
Bei euren Recherchen habt ihr auch hunderte Holzkohleöfen entdeckt, so kleine dampfende Backsteinhütten in Igluform. Die sind genutzt worden, um Eukalyptusbäume zu verbrennen. Also genau die Bäume, die vorher gepflanzt worden sind, wurden zu Holzkohle gemacht. Die Geschichte geht aber noch weiter. Ihr habt ja sozusagen den Weg der Holzkohle verfolgt in Brasilien. Was passiert dann mit der Holzkohle?
Wir sind während der Dreharbeiten in der Region überall auf solche Holzkohlemeiler gestoßen. Also in der Dokumentation zeigen wir eine große Anlage von 400 oder mehr dieser Iglo-artigen Holzkohlehütten. Wir haben die aber in allen möglichen Formen und überall kreuz und quer durch diese Region gesehen, viele davon eben ganz neu gebaut. Wir sind den Lastern, den LKWs, die eben dort diese Holzkohle, die genau aus diesen angeblichen Klimaschutz-CO2-Bäumen Speicherbäumen gewonnen wird, gefolgt und sind dann in unterschiedliche Regionen gekommen, in Minas Gerais, im Cerrado, wo eben riesige Stahlwerke Tag und Nacht aus eben genau diesem angeblich sogenannten nachhaltigen Rohstoff Eisenerzpellets produzieren. Für die großen Stahlunternehmen, Stahlkonzerne. Und wir sind wiederum diesen Pellets gefolgt bis nach Europa, wo auch hierhin eben diese Pellets gelangen, um dann so gesehen CO2-reduzierten, nachhaltigen, grünen, sogenannten grünen Stahl zu produzieren. Und das ist schon sehr skurril gewesen auf dieser Reise, weil man eben einerseits ja eigentlich Aufforstung dokumentiert und dann gleichzeitig drauf kommt, aha, da gibt's ja noch eine weitere Umdrehung. Das ist in meiner Wahrnehmung ein Wahnsinn und letztendlich der größte Klimaskandal, der größte Klimabetrug der Gegenwart.
Puh, wir haben jetzt gehört, dass wirklich sehr viel schief läuft bei der Aufforstung in Brasilien. Menschen werden vertrieben, die Artenvielfalt nimmt ab und dem Klima hilft das auch nicht. Habt ihr denn die Stahlkonzerne mit euren Recherchen konfrontiert oder auch die gemeinnützigen Organisationen, die die Zertifikate ausstellen? Und wenn ja, wie haben die reagiert?
Wir haben rundherum, so wie es sich für anständigen Journalismus gehört, die Vorwürfe vorgetragen. Wir haben die Firmen und die Zertifizierer natürlich konfrontiert. Das war eine interessante Reaktion von Betroffenheit über, das betrifft uns doch gar nicht, hin zu Ausreden und teilweise auch Lügen und falsche Vorhalte. Das Interessante ist, und das ist meine Lesart, dass oftmals die da eine Rolle spielen, und besonders bei diesen global agierenden Konzernen, Zertifizierern etc., möglicherweise noch nie selbst vor Ort waren oder wenn, dann eben diese Konflikte nicht erlebt haben. Ich hoffe, und das ist auch mein Angebot, das steht an die, fahren Sie gerne mit mir in diese Regionen. Ich zeige Ihnen diese Konflikte auf genau diesen Gebieten und dann schauen wir mal, ob Sie im Nachhinein genauso sehr sagen, das hat nichts mit uns zu tun und wir sind davon nicht betroffen, weil das stimmt einfach nicht.
An dieser Stelle möchte ich euch noch unsere Spezialfolge zur Weltklimakonferenz in Belém ans Herz legen, weil auch auf der Klimakonferenz hat der brasilianische Wald eine Rolle gespielt. Brasilien hat nämlich einen Schutzfonds gestartet. Wer mehr dazu wissen will, den Link zur Podcast-Folge packe ich euch in die Shownotes, genau wie die Links zum Spielfilm und zur Doku Verschollen. Daniel, dann sage ich erstmal Danke an dich für deine ganzen Recherchen. Danke, dass du die ganzen Informationen mit uns geteilt hast.
Danke euch.
Also was Daniel von den brasilianischen Klimaschutzprojekten berichtet, klingt ja ziemlich ernüchternd. Sind das jetzt Einzelfälle oder sind Klimazertifikate generell eine schlechte Idee? Und was ist mit der europäischen Klimapolitik, bei der ausländische Zertifikate künftig eine große Rolle spielen sollen? Kann man diese Zertifikate so ausgestalten, dass sie im Kampf gegen den Klimawandel helfen? Das sagt euch jetzt Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
Hallo Herr Schödel, ich grüße Sie.
Sie haben die Recherchen über die brasilianischen Aufforstungsprojekte mitbekommen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie das gut finden, was dort passiert. Deshalb meine Frage an Sie, hat sich Ihre Meinung zu Klimazertifikaten geändert? Würden Sie zum Beispiel immer noch empfehlen, Flüge zu kompensieren? Oder müssen wir nach diesen Recherchen von Daniel vorsichtiger sein?
Also die Recherchen aus Brasilien, die sind wirklich erschütternd, das muss man schon so sagen. Sie zeigen ja auch, wie zerstörerisch es sein kann, wenn Klimazertifikate schlecht gemacht sind. Also wenn da Menschenrechtsverletzungen dabei sind, wie ja hier auch, Landraub, ökologische Schäden oder letztlich, dann hat man auch kaum eine positive Klimawirkung. Das ist wirklich das Gegenteil dessen, was Klimaschutz eigentlich erreichen sollte. Aber trotzdem hat sich meine grundsätzliche Haltung, würde ich sagen, nicht verändert. Also Klimazertifikate können durchaus ein sinnvolles Instrument sein, aber nur, wenn sie unter extrem strengen Bedingungen eingesetzt werden. Also man sieht ja auch, wenn man sich anschaut, die Studien, dass ein Großteil der heute freiwilligen Kompensationsprojekte diese Anforderungen nicht erfüllt. Und sie versprechen viel, halten aber oft wenig und diese angeblichen CO2-Einsparungen sind häufig überschätzt und auch die Nachhaltigkeit dann dahinter zweifelhaft und auch die sozialen Standards werden ja selten beachtet. Also das stimmt schon. Die Behauptung, wir kompensieren emissionsneutral, ist in vielen Fällen irreführend. Also das geht in die völlig falsche Richtung. Deshalb sollte man diese Zertifikate nicht leichtfertig nutzen. Also weder für Flüge noch für klimaneutrale Produkte. Aber man muss das Instrument nicht komplett verdammen. Also wichtig ist, dass wir sehr differenziert hinschauen. Es gibt schlechte Projekte. Und die muss man abschaffen, die müssen ersetzt werden. Es gibt gut kontrollierte Programme, die tatsächlich auch den zusätzlichen Klimanutzen stiften. Und da muss man hinkommen, dass alle Projekte diese Transparenz haben und diese Standards auch erfüllen. Und die Projekte, die das nicht tun, die dürfen entweder gar nicht stattfinden oder sie müssen so geändert werden, dass sie die Kriterien auch wirklich erfüllen.
Sie haben gesagt, es gibt auch positive Beispiele. Fallen Ihnen da so ein, zwei Beispiele ein?
Ja, es gibt durchaus Beispiele für funktionierende Zertifikate. Besonders positiv sind Projekte, bei denen die Klimawirkung auch dann eindeutig ist, also messbar und vor allen Dingen dauerhaft und wo gleichzeitig keine sozialen Konflikte entstehen, wie wir das ja jetzt bei diesem aktuellen Projekt hatten. Also so ein gutes Beispiel ist immer die Wiedervernässung von Mooren. Also ich bin ein riesen Moor-Fan und deswegen gibt es da auch tolle Projekte. Also entwässerte Moore verursachen enorme CO2-Emissionen und wenn man sie wieder vernässt, dann stoppt man diese Emissionen sofort. Die Wirkung ist wissenschaftlich exzellent dokumentiert und die Flächen lassen sich auch klar abgrenzen. Es gibt keine Landkonflikte oder auch Eingriffe in natürliche Ökosysteme. Im Gegenteil, man schützt sie. Und ein zweites Beispiel, würde ich sagen, sind immer erneuerbare Energien in Regionen mit wenig Investitionszugang. Also Solaranlagen in ländlichen Gebieten Afrikas beispielsweise oder kleine Windanlagen in Asien ohne Zertifikatsfinanzierung wären viele dieser Projekte gar nicht wirtschaftlich möglich. Und hier ist die Zusätzlichkeit sehr hoch, die Emissionsminderung nachvollziehbar und gleichzeitig profitieren die Menschen auch vor Ort. Also da zeigt sich, wenn die Rahmenbedingungen wirklich stimmen und die müssen stimmen, kann der Zertifikateansatz tatsächlich Klima- und Entwicklungsziele miteinander verbinden.
Dann lassen Sie uns zur europäischen Klimapolitik kommen. Das EU-Parlament hat den Klimazielen bis 2040 zugestimmt. Bis dahin sollen die Treibhausgase im Vergleich zu 1990 um 90% sinken. Und jetzt kommt das Aber, warum wir darüber reden. Diese 90% müssen nicht komplett in der EU eingespart werden. Bis zu 5 Prozentpunkte dürfen im Ausland kompensiert werden. Die EU muss dann also für diese 5% im Ausland Zertifikate kaufen. Frau Kempfert, ab 2036 soll der Verkauf starten. Wie soll das in der Praxis ablaufen? Wer konkret kauft diese Zertifikate? Die Staaten, die Unternehmen oder brauchen wir wieder eine neue EU-Behörde?
Ja, also damit es wirklich funktionieren kann, brauchen wir einen klar strukturierten europäischen Rahmen. Da wäre es jetzt fatal, wenn jedes Mitgliedsland oder gar Unternehmen für sich da Zertifikate einkaufen würde. Dann hätten wir so unkoordinierte Märkte, hohe Risiken wieder für Doppelzählung und auch nicht die gewünschte Transparenz, die wir eigentlich brauchen. Also aus meiner Sicht braucht es da eine zentrale EU-Institution, die diesen ganzen Prozess steuert, also die Qualitätsstandards festlegt, die Einhaltung dieser Standards auch überprüft, die unabhängige Kontrollen durchführt und letztendlich auch den Zertifikatekauf gebündelt für die gesamte EU vornimmt. Also das kann man sich dann so ein bisschen so vorstellen wie so eine in Anführungsstrichen CO2-Zentralbank. Eine solche Instanz aus meiner Sicht ist da notwendig, damit ein Einsatz auch der internationalen Zertifikate nicht zu einer Absenkung der Ambitionen in Europa führt. Ganz wichtig ist, dass die Zertifikate den europäischen Emissionshandel nicht verwässern dürfen. Also die Transformation der Industrie muss ja auch weiter erfolgen. Das darf da nicht reinwirken. Und dann kann es auch funktionieren.
Es klingt allerdings natürlich nach sehr viel Bürokratie, ne? Also dann müsste ja wieder eine EU-Behörde geschaffen werden. Das heißt, da werden ja auch dann wieder sehr viel Gelder, sage ich mal, in Anführungsstrichen verbrannt, die man ja vielleicht auch in Klimaschutz stecken könnte.
Also grundsätzlich gesehen ist es immer besser, man senkt die Emissionen in Europa vor Ort, um die Ziele auch wirklich zu erreichen. Und hier geht es ja darum, wenn man das jetzt eingeführt hat und es sollen ja eben ein Teil über diese Zertifikate laufen, dass man dann auch einen ganz klaren Prozess braucht, weil sonst die Gefahr ist, dass wir laufend Zertifikate haben, die eben diese Standards nicht erfüllen. Und hier muss der Prozess wirklich gesteuert werden. Da brauchen wir Qualitätsstandards, Einhaltung dieser Standards, die Kontrolle. Und das kann dann nur eine, aus meiner Sicht, so eine CO2-Zentralbank machen.
Es gibt eine interessante Zahl, die unter anderem der Ökonom Jan Börner genannt hat von der Universität Bonn. Er hat gemeint, wenn die EU ihre Pläne umsetzt, bräuchte sie pro Jahr Zertifikate für bis zu 230 Millionen Megatonnen CO2. Das ist wahnsinnig viel. Das ist deutlich mehr, als derzeit auf dem weltweiten freiwilligen Zertifikatemarkt gehandelt wird. Das heißt, der Zertifikatehandel wird auf einen Schlag noch viel, viel größer. Ist denn auf der Welt überhaupt so viel Platz für diese ganzen Aufforstungsprojekte oder Solaranlagen und Windräder?
Also, wenn wir nur an Aufforstung denken, ganz klar nein. Also die Flächen wären nicht vorhanden, jedenfalls nicht ohne massive Konflikte mit der Landwirtschaft, mit Biodiversität oder den Rechten lokaler Gemeinschaften. Und selbst wenn die Fläche da wäre, wäre die Klimawirkung von Waldprojekten unsicher. Also wir sehen ja heute schon, es gibt Feuer, es gibt Schädlingsbefall oder auch politische Veränderungen. All das macht das Ganze sehr unsicher. Das Brasilien-Beispiel zeigt ja auch hier sehr deutlich, wie problematisch solche Projekte sein können. Also deswegen muss die EU von vornherein klarstellen, Aufforstung darf nicht der Hauptpfad sein. Wir müssen viel stärker auf Projekte setzen, die nachweisbar und dauerhaft wirken, etwa wie die Reduktion von Methan, das wäre gut, oder auch der Ausbau erneuerbarer Energien oder auch die Verbesserung in Industrieprozessen. Und ganz wichtig, diese 5% dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass mindestens 85-90% der Emissionsminderung in Europa selbst stattfinden müssen. Also Zertifikate sind kein Ersatz, sondern nur ein kleiner Ergänzungsbaustein.
Dann kommen wir noch zur Frage, was die EU tun muss, damit die Zertifikate wirklich eine Lösung sind. Sie haben das ja teilweise schon angedeutet. Also was auf keinen Fall passieren darf, ist eben, dass wie in Brasilien Schaden angerichtet wird. Frau Kempfert, worauf sollte die EU unbedingt achten?
Ja, die EU muss einen strengen, extrem strengen Rahmen schaffen, strenger als alles, was wir bisher auf dem freiwilligen Markt gesehen haben. Das beginnt mit der Doppelzählung, also jede vermiedene Tonne CO2 darf nur einmal angerechnet werden und das muss durch sogenannte Corresponding Adjustment verbindlich abgesichert sein.
Also das heißt, zwei Länder dürfen sich nicht dieselben Einsparungen anrechnen lassen. Es darf also nicht passieren, dass ein Land in einem anderen Land Zertifikate kauft und zum Schluss lassen sich das beide anrechnen. Das muss also unbedingt verhindert werden.
Genau, jede vermiedene Tonne darf nur einmal angerechnet werden und das sind ja diese Corresponding Adjustments, das muss man damit auch wirklich verbindlich absichern. Zweitens geht es um Zusätzlichkeit, also ein Projekt darf nur dann Zertifikate generieren, wenn es ohne Zertifikatsfinanzierung gar nicht stattgefunden hätte. Das ist aufwendig in der Prüfung, aber absolut notwendig, sonst kaufen wir ja so reine Luftschlösser. Und drittens müssen wir auch diese Permanenz absichern, also wenn ein Projekt später scheitert, etwa wenn der Wald wieder abbrennt, dann dürfen die Zertifikate nicht einfach gültig bleiben. Das Risiko muss durch Pufferkonten oder auch durch Ersatzmaßnahmen abgesichert werden. Und viertens braucht es ganz strikte soziale und ökologische Leitplanken, also Landrechte, Biodiversität, Wasserhaushalt, Pestizideinsatz. All das muss verbindlich geregelt werden, damit es eben nicht zu diesen massiven Konflikten kommt, die wir ja auch in Brasilien gesehen haben. Und ganz zuletzt würde ich sagen, ganz entscheidend, die Zertifikate dürfen nicht in das europäische Emissionshandelssystem gelangen. Sonst sinkt der CO2-Preis und der Druck letztendlich wieder auch auf Industrie, Verkehr, Gebäude sich zu transformieren, nimmt ab. Und nur wenn all diese Punkte wirklich erfüllt sind, dann kann ein begrenzter Einsatz internationaler Zertifikate tatsächlich positive Klimawirkung entfalten, ohne neuen Schaden zu erzeugen.
Damit sind wir am Ende der Folge. Eine Sache noch, wir bieten euch auch einen Newsletter an, den ich euch unbedingt ans Herz lege. Unbedingt abonnieren. Jeden Freitag bekommt ihr eine spannende Geschichte und zusätzlich Infos zu Klimarecherchen aus der ganzen ARD. Im aktuellen Newsletter erfahrt ihr zum Beispiel, warum die Jagd das Klima schützen kann. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und danke auch an Sie, Frau Kempfert. Die nächste Podcast-Folge gibt's dann in 2 Wochen.
Ja, vielen Dank ebenso und alles Gute. Tschüss.
Und wer jetzt noch dranbleibt, der bekommt einen Tipp für einen sehr guten anderen Podcast.
Raumfahrt. 3, 2, 1. Für manche ist das Wissenschaft und komplizierte Physik. Für uns ist es die perfekte Ausrede, um stundenlang Videos von explodierenden Raketen zu schauen und es Recherche zu nennen.
Genau jetzt erleben wir hautnah, wie die Menschheit den nächsten großen Schritt geht, manchmal vielleicht auch ein bisschen stolpert. Während wir auf dem Weg in den Urlaub im Stau stehen, planen andere schon den Trip zum Mond.
Das neue Space Race ist der ultimative kosmische Roadtrip mit unbekanntem Ziel. Und wir nehmen euch mit in unserem Podcast Ready for Liftoff.
Liftoff, we have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schwerelosigkeit für die Ohren.